ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext haben wir als Evangeliumslesung gehört. Das Evangelium ist neu seit 2018, die neue Lesereihe und Predigtreihe. Vorher war es Johannes 1, jetzt also Matthäus 1. Und hier steht Josef im Mittelpunkt. Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Herr segne an uns dieses sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, Vater werden ist nicht schwer. Vater sein, umso mehr. Wer wüsste das nicht? Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, 1908 bis 1982, hat ein Buch geschrieben, da heißt es Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Und er meint, der leibliche Vater sei in unserer modernen Welt immer weniger präsent. Das war früher anders. Da haben die Kinder den Vater bei der Arbeit erlebt. Der Vater war gegenwärtig. Und jetzt eben oft nicht mehr. Er ist auf Arbeit oder auf Montage die ganze Woche über nicht da. Der Vater ist nicht präsent. Ist er aber denn so wichtig? Die Lateiner haben ein Sprichwort, das heißt Vater certa est, die Mutter ist sicher. Pater, der Vater nun quam, der Vater niemals. Aber das ist eben ein entscheidender Nachteil, die vaterlose Gesellschaft. Auch in ganz äußerlichen Dingen. Denn wenn der Vater fehlt, droht in vielen Fällen Armut und mangelhafte Erziehung und Fürsorge. Die Psychologen meinen, die Ehe, die Zweisamkeit, die sei entstanden um der besseren Brutpflege willen. Wenn zwei sich um den Nachwuchs kümmern, ist das allemal sicherer, als wenn eine oder einer für alles sorgen muss. Beweis, wenn wir einen Stabkasten vorm Hause haben oder Vögel bei der Brutaufzucht beobachten können, dann sehen wir, die beiden, das Brutpaar, hat rund um die Uhr zu tun. Von früh bis abends, um den Nachwuchs groß zu bringen. Allein dafür sorgen, das ist schwer. Vaterlose Gesellschaft, das ist nicht die Lösung. Der Vater ist unersetzbar. Viele sehen das heute anders. Sie sagen, ja, das ist nur kulturell bedingt. Da steht nicht die Schöpfungsordnung Gottes dahinter, sondern eine veraltete Zeit. Heute ist alles anders. Kann ein Kind eben zwei Vatis oder zwei Muttis haben, spielt alles keine Rolle. Dann gibt es ja die künstliche Befruchtung in vitro, im Reagenzglas. Da wird der Vater ganz unsichtbar. Und das ist schlimm. Einmal für das Kind, wenn es nicht weiß, wer der Vater ist. Aber auch für den Vater, dessen Name zwar anonym gehalten wird, ist er eigentlich nicht Vater, er ist der Samenspender. Aber dann sagen die Juristen, nein, jedes Kind darf um seinen Vater wissen, dann können eben Kinder vorstellig werden. Schlecht für beide. Mit vaterloser Gesellschaft, das klappt nicht. Aber der Vater braucht ja nicht unbedingt verheiratet zu sein, so sagt man. Früher war ein uneheliches Kind ein Makel. Da konnte anhängen. Die Muslime haben da immer anders gedacht. Tötet eure Kinder nicht, gebt sie uns. Und was haben sie daraus gemacht? Die Janitscharentruppen. Das waren die Elitetruppen. Getrimmt, ausgebildet, ehemals Christenkinder. So kann es gehen, wenn Kinder ihren Eltern weggenommen werden. Die uneheliche Geburt ist schon immer ein Problem gewesen. Der große Shakespeare hat in seinem Drama König Lear behandelt, wie von drei Töchtern zwei mit ihrem alten Vater nichts zu tun haben wollen, weil er ihnen zu teuer wird. Er will ein zu großes Gefolge haben und das wollen sie nicht bezahlen. Aber eine Tochter hält zu ihm und es gibt einen Schwiegersohn, der heißt Edmund. Und er ist unehelich. Und er beklagt sich bitter. Der Shakespeare heißt es Bastard, unecht, uns, die im heißen Diebstahl der Natur mehr Stoff empfangen und kräftig auch im Feuergeist als in den dumpfen, trägen Ehebett verwandt wird, auf ein ganzes Meer von Tröpfen, halb im Schlaf gezeugt und zwischenwachen. Ebenbürtig, was bastard, weshalb unecht, wenn meine Gliedmaß so starr gefügt, so kühn, so adlig meine Züge, als einer ehrbaren Gattin Frucht. Wer will mich unrecht und unecht machen? Wir wissen es, früher haben auch die unehelichen Kinder dazu beigetragen, dass gute Gaben weitergegeben worden sind, dass eine Durchmischung des Volkes stattfindet, dass nicht nur die Reichen zu Reichen heiraten und die Armen zu Armen. Gott kann auch gerade schreiben auf krummen Zeilen. Da sind ihm keine Grenzen gesetzt. Und wir fragen, was ist Abstammung wert? Wir dürfen Gott danken, wenn wir ehrbare Eltern hatten, die für uns gesorgt haben. Und hier in unserer christlichen Gemeinde sitzen im Wesentlichen immer die ehrbaren Eltern, die Sorge tragen für die Ihren, materiell, aber auch im Gebet für die Ihren einstehen. Und es ist gut, wenn es die wohlgefügten Familien gibt. Ja, wie ist das nun mit Josef? Der Name kommt in der Heiligen Schrift 16 Mal vor und geht zurück wohl auf die bekannte Josef-Geschichte im ersten Buch Mose, die sehr ausführlich ausführt, was Josef leistet. Er ist der Lieblingssohn seines Vaters, Jakob. Und er ist der Begabteste von allen. Und der Name Josef kommt von dem hebräischen Tätigkeitswort Yasaf. Das heißt hinzufügen, vermehren. Und Josef hat kräftig hinzugefügt und vermehrt, wie es ja den Juden eigen ist bis zum heutigen Tag. Und das Volk in Ägypten, das ist gewachsen, weil er die Weiche gestellt hat, weil er für die Seine gesorgt hat. Ein echter Josef, hinzufügen, vermehren, bis es dann den Pharao zu viel wurde. Es sind zu viele Fremde im Land. Das Problem der Migration, das ist nicht neu. Und wir wissen, was passieren kann, wenn man die einheimische Bevölkerung durch Kulturfremde ersetzt. Hier lauern Gefahren. Josef, der Vater, ein Davids Nachkomme, es wird in der Heiligen Schrift ausdrücklich betont, ein Nachfahre Davids. Im griechischen Urtext steht ein Technon, ein Zimmermann, ein Handwerker, ein Verarmter darf Davids Nachkomme. Aber wie soll man das nun alles zusammenbringen? Ist er nun der Vater oder ist es der Heilige Geist? Und hier stoßen wir auf ein Mysterium. Josef gilt in der katholischen Kirche als Heiliger. Und er wird auch in der Heiligen Schrift besonderer Offenbarungen gewürdigt. Dreimal erscheint ihm ein Engel im Traum der die Weisung gibt. Das erste Mal haben wir in der Evangeliumslesung gehört. Er soll sich nicht von Maria trennen. Und das zweite Mal, als Gefahr droht, Kindermord in Bethlehem. Und das dritte Mal, als die Gefahr vorbei ist und er aus Ägypten wieder heimkehren kann. Wenn wir katholische Krippendarstellung sehen, da trägt Josef einen Heiligenschein. Und ihn zeichnet genau das aus, was auch Maria auszeichnet. Der Gehorsam gegen Gottes Wort. Dass er das tut, was Gott ihm aufträgt und ihm sagen lässt. Und das ist das Wunder unseres Glaubens. Dass Gott in Jesus Christus einen Neuanfang schafft. Neubeginn ab integro. Neubeginn aus dem Unberührten. Neubeginn aus der Jungfrau. Jesus ist der neue Adam, nicht der alte Adam, der wir alle sind. Jeder Mensch, der natürlich gezeugt und empfangen wird, unterliegt der Erbsünde, ist alter Adam. Und deshalb ist die Neugeburt in der heiligen Taufe notwendig und uns geboten. Bei Jesus ist es anders. Er ist Gottes Sohn. Er ist aus dem Heiligen Geist geboren. Und auch wenn wir die Jungfrauengeburt mit unserer Vernunft nicht fassen können, sie ist in der Heiligen Schrift bezeugt und die Kirche hat allen Widerspruch zum Trotz daran eisern festgehalten. Deshalb auch das nizänische Glaubensbekenntnis heute. Hier wird es breit ausgeführt, dass Jesus von Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Die Dogmatiker haben lange überlegt und daran getüftelt, wie man das erklären soll, dass Jesus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und mit seiner Vernunft bringt es der Mensch eben nicht zustande. Aber immer durch die 2000 Jahre der Kirchengeschichte hindurch ist die Göttlichkeit Jesu immer mehr bestritten worden als seine Menschlichkeit. Dass Jesus Mensch ist, das war zugestanden für die Jahre 0 bis 30. Aber dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der alleinige Heilsmittler ist, dass er die Verbindungsstelle zwischen Gott und Mensch ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das wird bestritten. Und das ist früher auch so bestritten worden. Da gibt es keinen Unterschied. Die Heiden in der frühen Christenheit, die haben immer gesagt, Jesus ist unehelich gezeugt und haben die Christenheit verspottet an dieser Stelle. Und trotzdem hat man daran festgehalten. Jesus ist Gottes Sohn, stammt von ihm ab. Und ja, Gottes Name wird durch Jesu Namen ergänzt. Yahweh heißt ja in den hebräischen Konsonanten geschrieben, ich bin, der ich bin. Von dem Wort Sein kommt das. Und dieser Gottesname wird ergänzt durch Jeshua, Jesus, der Heiland, der Retter, der Soter. Früher hat man immer noch zu Jesus der Heiland gesagt. Es ist heute außer Mode gekommen, aber es stimmt eben. Der dreieinige Gott, der Gottessohn, der Mensch wird. Er ist vor dem Vater geboren, vor aller Zeit. Und er nimmt die menschliche Natur an. Und diese menschliche Natur erhält dann göttliche Eigenschaften. Das Neue Testament lässt es an einigen Stellen aufleuchten. Auf dem Berg der Verklärung oder auch bei seiner Geburt. Da stand am Himmel die Weisen aus dem Morgenland, die die Schriften kennen. Und in Jesus erfüllt sich nicht nur jüdische, israelische Verheißung auf den Messias, sondern auch die Erwartung der Völker, die auf den Heiland gewartet haben und der nun geboren ist. Von dem griechischen Philosophen, Gelehrten, Mathematiker Anaxagoras im 4. Jahrhundert vor Christus stammt der Ausspruch, als er die Nachricht erhält, dass seine zwei Söhne gefallen sind: Ich wusste, dass ich einen Sterblichen zeugte. Er hat damit schon eine heldenhafte Gesinnung bewiesen. Aber er bleibt eben im menschlich-irdischen. Jesus Christus ist kein Sterblicher. Er ist der Auferstandene. Er ist der Sieger von Ostern. Und das ist er schon in der Krippe. Er wird es nicht erst seit seinem Auferstehungssieg, sondern er ist von Anfang an Gottes Sohn, auch das Kind, das in der Krippe liegt. Wir dürfen über den ärmlichen Verhältnissen nicht vergessen, dass in ihm das Neue begonnen hat. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann ersagen, so fest umfangen hast. Unser Heiland, Gottes Sohn, aus dem Heiligen Geist, ist geboren für uns. Darüber sollen wir uns immer wieder freuen, zu jedem Christfest neu. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.